Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, mein Name ist Lino.
Hi, ich bin Colleen.
Und ich bin 19 Jahre alt.
Ich war mal 19.
Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema sensible Sprache im Bezug auf mentale Gesundheit.
Sehr cooles Thema, auch super wichtig, finde ich.
Ja, und so die erste Frage, mit der wir uns richtig beschäftigen wollen, ist so, warum ist Sprache im Umgang mit mentaler Gesundheit überhaupt denn so wichtig?
Ja, also wenn du mich fragst, ich finde Sprache grundsätzlich bei allen Anliegen wichtig, weil wir damit ja kommunizieren, haha. Ja, ich finde ja immer, Sprache macht so viel mit einem, also es kann so viel vermitteln. Ich kann dich fragen, wie es dir geht und kann aber mit der Wahl meiner Sprache ja schon Dinge suggerieren. Ob ich dir offen zuhören möchte, ob ich eigentlich genervt von dir bin, ob ich eine ehrliche Antwort will, ob ich dich mag oder nicht. Und da reden wir über so belanglose Sachen, aber wenn es um Sachen wie Gesundheit, mentale Gesundheit, Identität geht, dann finde ich es halt noch viel wichtiger, respektvolle und sensible Sprache zu nutzen, einfach um das Gegenüber auch abzuholen.
Ja, ich finde auch, dass Sprache so eine richtig krasse Macht in sich liegen hat.
Oh ja.
Je nachdem, wie wir Sachen ansprechen. Es gibt so Wörter, die irgendwie das Gleiche bedeuten. Da hatte ich irgendwann im, glaube ich, Deutschunterricht den mal einen Vergleich, weil wir auch darüber geredet haben, zwischen Krieg und einem Einsatz, um unser Land zu beschützen. Und das bedeutet ja irgendwie beide das Gleiche, aber hat so eine unterschiedliche Bedeutung. Und ich finde, das zeigt halt einfach, dass Sprache so eine krasse Macht auch hat, um unsere Realität einfach zu definieren.
Total. Also ich meine, es ist halt eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir haben, in irgendeiner Form mit Sprache auch Konzepte benennen zu können. Also ich meine, klar, ihr seht uns jetzt nicht, wir sitzen hier im Aufnahmestudio, aber ich kann natürlich auch jetzt ohne Sprache in irgendeinem Kontext zu benutzen, zum Beispiel auf eine Lampe zeigen, um Lino damit zu verdeutlichen, ich meine diesen Gegenstand, wie auch immer er heißt. Aber richtig geil ist es ja, wenn ich dafür das nicht brauche, sondern abstrakt einfach, ohne darauf zeigen zu können, entweder durch eine Geste oder durch halt eine verbale Sprache kommunizieren kann, dass ich eine Lampe meine. Also ich finde das schon ein krasses Werkzeug, was wir da haben. Und je abstrakter wir ja werden, ich meine, eine Lampe ist halt was super Gegenständliches, aber um zu unserem Thema zu kommen, Begriffe für Gefühle, Emotionen oder Gedankengänge, das ist halt so richtig abstrakt.
Und also ich finde auch, das ist so ein bisschen ab vom Thema jetzt, aber dass Sprache natürlich auch nicht nur, sag ich mal, was also verbal ist, es gibt ja irgendwie sowas wie Körpersprache oder sowas, in der Leute auch voll oft irgendwie ihre Gefühle auszudrücken, ohne irgendwie das jetzt per se halt auszusprechen. Einfach so, wie jemand dasteht, die Mimik von jemandem, weinen beispielsweise. Also wenn man weint, dann weiß jeder, dass du irgendwie traurig bist. Okay, gut, man kann aus unterschiedlichen Gründen weinen, so, wenn man die Zwiebeln schneiden muss. Aber dass sowas ja auch irgendwie was ausdrückt.
Absolut. Also ich finde auch total wichtig, dass wir Sprache nicht nur als gesprochene Sprache sehen. Es gibt ja auch vollwertige Sprachen, die nicht gesprochen werden im Sinne von mit Wörtern über Schall, sondern wie zum Beispiel Gebärdensprache sind ja auch vollwertige Sprachen. Ja. Und da macht man sich ja auch sehr viel die Gestik und Mimik zunutze. Das ist eine super ausdrucksvolle Sprache, weil man eben sofort den ganzen Körper mit dazu nimmt. Und wie gesagt, wir verstehen diese Signale ja alle. Wie du gesagt hast, wenn jemand mit hängendem Kopf und Tränchen durch die Gegend läuft, sind wir in der Regel sehr gut darin zu erkennen, dass die Person jetzt gerade nicht den besten Witz ihres Lebens gehört hat.
Das finde ich auch schon ein guter Übergang jetzt mit Witzen. Hattest du schon mal in deinem Leben so Momente, wo dich, obwohl dich, sage ich mal, niemand jetzt physisch verletzt hat, du mit Wörtern schon mal so negativ beeinflusst wurdest?
Ich hatte eine Kindheit, natürlich. Nein, ich glaube, das kennt jeder und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, jede Eltern-Kind-Beziehung hat das alleine.
Oh ja.
Und gar nicht jetzt unbedingt auf dysfunktionale Sachen einzugehen, aber ich glaube, wir sind ja alle nur Menschen und wir sind emotional und manchmal nutzen Eltern sicherlich auch eine Sprache, die unbewusst das gar nicht wollte, aber die das Kind massiv verletzt, was hängen bleibt. Und das müssen nicht die krassen Sachen sein. Also ich finde, ein Elternteil muss dir nicht sagen, du bist scheiße. Also es muss nie so direkt sein, sondern es sind oft so Kleinigkeiten, die hängen bleiben, ganz einfach. Also ich glaube, das ist normal.
Also ich finde ein Beispiel jetzt nicht, um direkt zu sagen, du bist scheiße, halt sowas so, warum kannst du denn nie gut genug sein oder warum kannst du nicht einfach besser sein?
Ja.
Das sagt ja auch nicht direkt, dass, also dass jemand scheiße ist, aber das initiiert es?
Ja, nee, total. Also ich finde, ein Beispiel ist da zum Beispiel, keine Ahnung, was weiß ich, irgendein Wettkampf und ja, Mama, wir sind beim Fußballturnier, haben wir den zweiten Platz geholt. Und die erste Reaktion, wenn die ist, oh, ihr habt gar nicht gewonnen, so, das ist schon so ein Sprachmittel, so, was sofort vermittelt, bumm. Nicht die Freude darüber, hey, wie toll, ihr habt den zweiten Platz geholt, sondern, ah, ihr habt nicht gewonnen. Und das ist schon eine Macht, die Sprache hat. Und da sind wir ja noch weit weg von jetzt wirklich aggressiver Sprache oder angreifender Sprache, ja, sondern einfach von unbedachten Sachen, ich unterstelle Unbedachtheit, die was mit einem machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das sehr, sage ich mal, auch nicht nur so bestimmte Phrasen, sondern gibt auch so spezifische Wörter. Mhm. Die werden in Umgangssprache, werden die gern mal so als so Triggerwörter bezeichnet. Was auch.
Das triggert mich jetzt.
Dann erklär mal, warum das bei dir so ist.
Tatsächlich werden wir bestimmt nachher auch noch drauf eingehen. Ich bin ja eben Psychologin und bin viel mit der Fachsprache in Kontakt. Und ein Trigger ist halt ein ganz spezifischer Fachbegriff, vor allem aus dem therapeutischen Bereich, der sehr klar Dinge auch in einem relativ spezifischen Krankheitsbild umreißt. Also die meisten kennen das so aus der posttraumatischen Belastungsstörung oder anderen Traumastörungen. Ein Trigger kann ein Wort sein oder auch etwas, was man sehen oder hören kann, was zum Beispiel Flashbacks wieder auslöst, was also ein riesen Setback in der Krankheit kurzfristig auslöst, die Person zurücksetzt in eine Situation, in der sie machtlos war und wirklich ein massives Erleben hervorruft. Das ist so ein bisschen in die Alltagssprache gesickert und wir sagen jetzt ja ganz oft, boah, das triggert mich voll, wenn du das sagst. Und es ist halt nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Fachsprache meinen. In der Fachsprache ist das wirklich ein sehr krasser Impact, den es in der Regel auch zu vermeiden gilt. Während was wir im Alltag oft damit meinen ist, ich bin genervt davon oder boah, ich will davon nicht reden, aber wir kriegen davon keine Flashbacks, legen uns nicht auf den Boden und haben Panikattacken deswegen, sondern eigentlich beschreibt es etwas, was wir unangenehm finden.
Ja, nee, also ich kenne das auch, dass so welche Sprache irgendwie sehr oft unbedacht benutzt wird und das ist einfach so auch im Generellen auch problematische Begriffe in unserer Alltagssprache gibt, die wir halt einfach irgendwie unbedacht benutzen, obwohl wir gar nicht wissen, dass das irgendwie auch verletzend sein könnte. Jetzt mal so gar nicht darauf bezogen, dass wir sie falsch benutzen, wie jetzt bei dem Wort Trigger, sondern so Wörter, die halt einfach verletzend sein können, die in der Alltagssprache benutzt werden, ohne dass Leute es wirklich realisieren.
Absolut.
Und also.
Nee, ich gebe dir absolut recht. Ich finde, Sprache ist ja grundsätzlich was, oder ich verstehe Sprache als was extrem Organisches. Das ist immer im Wandel, immer im Wachsen, im sich verändern. Und ich glaube, jede Generation lästert über die nachfolgende Generation, dass sie nicht mehr ordentlich sprechen können und irgendwie nur noch so. Na, also meiner Jugend war halt Knackensprache, voll krass und so, wie die reden und die können nicht mehr reden. Dass das eine hocheffiziente Form teilweise von Sprache war, wenn man mit weniger Wörtern das gleiche Konstrukt ausdrucken konnte, habe ich auch erst später mal in einem Artikel von einem SprachwissenschaftlerIn gelesen und habe gedacht, stimmt, ist eigentlich krass. Und da habe ich erst begriffen, wie wandelbar und organisch Sprache ist. Weil wenn ich sage, hey, ich gehe Bahnhof, ja, ja, das klingt für ältere Generationen so, gerade weil ich jetzt auch diesen bösen Akzent dazu gefaked habe. Ja, das klingt ja wie assi, aber ich gehe Bahnhof ist eigentlich super effizient. Wer macht etwas, was wird gemacht, wohin wird gemacht? Also wenn man es unter Effizienzpunkten betrachtet, super gut, dass es halt nicht klingt wie wunderschön geschwollenes Hochdeutsch, ist halt ein anderer Punkt. Aber muss es das immer an einem Punkt?
Ja, ich finde auch, dass Sprache auf jeden Fall was ist, was immer irgendwie im Wandel ist. Ich meine, wenn man in der Schule jetzt, was zumindest ich machen musste, Shakespeare liest, da liest man sich das durch. Das ist zwar auf Englisch, aber man versteht halt einfach Bahnhof. Man versteht wirklich absolut gar nichts davon, was die davon haben wollen. Und wir mussten über manche Sätze, wo du jedes Wort drin kanntest, mussten wir eine halbe Stunde reden, damit man ansatzweise verstehen konnte, was da drin gemeint ist. Und diese Menschen hätten sich wahrscheinlich auch über unsere heutige Sprache so lächerlich gemacht, weil, also das für Wörter, warum ist da kein DAO, kein whatever
ich,
mit dabei?
Ich finde, du sagst ja sogar ein richtig guter Punkt, weil Shakespeare hat ja tatsächlich seine Sprache einfach erfunden. Also das war ja nicht das Hochenglische, was man damals gesprochen hat, sondern Shakespeare war ja tatsächlich voll der Rebell und hat gesagt, weißt du was, ich will das aber so sagen und ich will dieses Wortbild und ich will das und das schreibe ich einfach und ich finde es super geil, weil es eben genau das aufzeigt. Damals war er wahrscheinlich, würde er wahrscheinlich eher als voll der Assi bezeichnen, was macht der mit unserer schönen Sprache? Und wir so, boah, wie krass hochgestochenes Englisch. Also, I love it. Oder um es mit Shakespeare zu sagen, great happiness.
Ja, das finde ich auch witzig, weil wir haben uns tatsächlich auch damit auseinandergesetzt, dass so ein paar Phrasen, die er in seiner Lektüren, seinen Plays, ich weiß leider nicht das deutsche Wort dafür.
Seinen Werken?
Seinen Werken benutzt hat, die aber die ganze Sprache dadurch beeinflusst haben, obwohl er so revolutionär war, dass sich ja sogar in der deutschen Sprache, sag ich mal, durchgesetzt hat. Zum Beispiel dieses Grün vor Neid sein oder ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, auf jeden Fall.
Das ist wahnsinnig viel.
Das war einiges, was da irgendwie wir in unsere heutige Sprache mit aufgenommen haben. Und ja gut, damals war das halt nicht als was Cooles angesehen oder so. Das heißt,
ja, Also wir sehen, Sprache ist super organisch, ändert sich immer. Vielleicht reden wir heute über Dinge, die in 15 Jahren, wo die Deutsche versagen, oh Gott, was habe ich damals für ein Bullshit erzählt. Auch übrigens schönes Beispiel. Also wir haben ja auch wahnsinnig viele Anglizismen mittlerweile in der Sprache. Ja. Ich überlege, als ich in die Schule gegangen bin, da war das wirklich noch, gab es noch Aufregerartikel in den Zeitungen. Ja, und werden jetzt diese ganzen Anglizismen und so Sprache zerstören. Und da muss ich manchmal schmunzeln, wenn ich mich jetzt reden höre, weil viele Begriffe kann ich im Deutschen auch nicht besser ausdrücken. Weil es gibt einfach, da gibt es eine andere Konnotation zu, wo ich sage, ja, das deutsche Wort greift aber nicht genau das ab, was ich mit dem Englischen gerade sagen kann.
Ja.
Also Bullshit zum Beispiel, was kann ich im Deutschen sagen, ja, was für ein Schmarrn, was für ein Käse. Gibt schon schöne Wörter, ja, aber Bullshit trifft es nochmal mit einer gewissen Härte auch dahinter, wo ich sage, nee, das ist Bullshit.
Ja, ich finde aber auch, dass man, keine Ahnung, vielleicht wenn man jetzt zurückblickend in den, I don't know, wie vielen Jahren, I don't know, ja, wunderschönes Beispiel, auf so, I don't know, ist okay, auf unseren Podcast oder so hinhört, dann fällt einem vielleicht Wörter auf, die man mittlerweile nicht mehr sagen sollte, weil man auch mit der Zeit natürlich immer schlauer wird und Sachen dazulernt. So, ja. Kein Mensch ist perfekt geworden. Wir alle entwickeln uns jeden Tag weiter und wissen auch manchmal nicht, was Worte irgendwie verletzend sein können oder Worte, die eigentlich was gar nicht, also die eigentlich eine neutrale Konnotation haben, werden von der Gesellschaft negativ konnotiert.
Ja, absolut.
So, und da gibt es auch im Bereich der mentalen Gesundheit natürlich einige Wörter, die vielleicht nicht als was Negatives angefangen haben, aber das doch irgendwie dann im Endeffekt geworden sind. Und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen reden.
Das war eine hervorragende Überleitung. Was wären denn so Worte, die dir einfallen?
Boah, mir fällt es tatsächlich schon schwer, einige davon auszusprechen.
Okay.
Und das würde ich auch einfach dir überlassen, bei einem zumindest davon.
Ich darf mich schmutzig machen.
Ja, das ist deine Aufgabe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, und zwar das R-Wort zum Thema Selbstverletzung.
Ah, ja.
Und das ist ja, willst du es einmal aussprechen, damit jeder weiß, um was geht?
Also ich gehe davon aus, du meinst das Wort Ritzen.
Ganz genau. Und das ist auch so ein Wort, was ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie es gestartet hat, aber halt ein Wort ist, was ja auch nur etwas beschreibt, was ein Mensch macht. Und aber eine unfassbare negative Konnotation hat.
Ja, und was ich glaube ich wirklich verselbstständigt hat, also da sind wir glaube ich auch gerade wieder beim Punkt, den du gesprochen hast. Ich bin die Generation, ich oute mich hier immer sehr, aber zu meiner Zeit gab es in der, gibt es die Bravo noch, aber damals gab es immer die Bravo Love Story und ich kann mich erinnern, also der Fotostory, da wurden dann verschiedene wichtige Themen in so einzelnen Bildern erzählt von Personen, die da gehandelt haben. Und damals wurden dann schon auch mal so mentale Themen angesprochen, mentale Gesundheit und unter anderem auch selbstverletzendes Verhalten. Da hat niemand damals von selbstverletzendem Verhalten gesprochen und ich glaube, es wäre auch schwierig bei der Zielgruppe gewesen, jetzt, wo ja Alltagssprech dargestellt wurde, zu sagen, oh nein, Susi, betreibst du da selbstverletzendes Verhalten? Ne? Sondern es war ganz klar so, oh nein, Susi, du ritzt dich? Und dieser Begriff war damals in aller Munde und das war damals sehr, sehr präsent und ich glaube, dadurch hat sich das Wort auch sehr verselbstständigt, weil es eben dann nicht mehr, ich ritze meinen Namen in den Bettpfosten oder in einen Baum war, was vielleicht ja auch eine mögliche Verwendung dieses Worts ist, sondern wenn jemand einfach nur gesagt hat, die Person ritzt sich oder ritzt, war immer sofort klar, dass man über selbstverletzendes Verhalten gesprochen hat. Und ich kann schon verstehen, dass der Begriff dann in dem Kontext zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, verbrannt ist irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, das hast du auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Und ich habe das auch nur über Freunde mitgekriegt. Und zwar gab es einen TikTok-Sort mit dem Wort. Und zwar, das war so, das wurde mir auf der Straße nachgerufen. Nicht mal, weil ich irgendwelche Narben habe, die man sehen konnte, sondern einfach, weil ich bunte Haare hatte.
Okay.
Und das ist echt oft mir nachgerufen worden. Und zwar so ein TikTok-Sort, der hat richtig krass getrennt. Und zwar Ritzi, Ritzi, Aua, Aua, gib mir deine Emo-Power.
Aber Emos waren doch auch 90er.
Ja.
Ja, ich bin bei dir, was?
Also das fand ich auch immer, also da finde ich, merkt man, das ist nicht nur dieses mit der Thematik, sage ich jetzt mal, aus deiner Generation, sondern auch, ich glaube, sehr viel auch irgendwie mit meiner Generation eine super negative Konnotation hat. Und ich habe schon mit einigen Therapeuten mich so ein bisschen darüber gestritten auch, weil ich gesagt habe, warum benutzt du das Wort? Also benutzen sie das Wort so? Das sollte man nicht benutzen. Ich dachte, das sollte zumindest irgendwie eine Therapeutin oder ein Therapeut wissen. Und die Person meinte so, naja, aber meine älteren Patienten haben gar kein Problem damit. Und wenn ich, sag ich mal, in meinem Freundesumkreis oder das, was ich auf sozialen Medien mitkriege oder sowas, finden das Wort alle da richtig schlimm und finden es voll irgendwie so ein problematisches Wort, was man auf jeden Fall nicht sagen sollte.
Aber ich finde, da machen wir ja genau das auf, worum es, glaube ich, in unserer Folge geht, weil du siehst ja zum Beispiel, also mir ist es tatsächlich auch nicht bewusst gewesen, dass es in der jüngeren Generation so verbrannt ist, weil es in meiner Generation kam es, glaube ich, relativ neu auf. Es hatte damals schon immer eine Konnotation, definitiv, und ich glaube, das ist halt auch was, was wir heute feststellen werden, was vielen dieser negativen Begriffe anhaftet, dass es immer so ein von sich wegschieben ist. Weil das immer Begriffe waren, die nicht inklusiv waren, wo man irgendwie sagt, komm, lass uns darüber reden. Wir versuchen, neutrale Begriffe zu finden, um sie auch irgendwie in die Normalität, in das normale Erleben zu holen, sondern immer Begriffe nutzt, also wie du gerade sehr eindringlich erzählt hast, ich rufe das Leuten nach und es ist klar, dass ich damit nicht Empathie ausdrücke, dass ich damit nicht ein freudiges Hey ausdrücke oder eine Allyship ausdrücke, sondern dass ich damit ganz klar ein Othering betreibe, also ein du bist anders als ich, du bist negativ bewertet als ich, weil Othering ist leider immer mit einer Negativierung. Niemand sagt, hey, du bist viel cooler als ich, wenn er Othering betreibt, sondern das soll immer bedeuten, du bist nicht der gleiche Kreis wie ich. Und das sind ja viele dieser Begriffe, die wir mit mentaler Gesundheit haben. Also ich mache mich jetzt mal komplett schmutzig. Die ganz alten Begriffe wie geisteskrank, verrückt, bekloppt, behindert ist ja eh nochmal so ein Begriff, der auch nochmal eine ganz andere Wertentwicklung auch durch hat, je nachdem, wie man ihn benutzt. Was haben wir denn noch alles? Der heißt doch nicht mal allen an der Latten am Zaun, bescheuert, der ist ein bisschen schizo. Der Begriff wird eh falsch benutzt.
Aber. Also aber ja, so kann ich auch sehr viel sagen. Schönes Anglizismus zu dem, mit dem du das erklärt hast hier. Aber es sind auch sag ich mal, Worte, die voll vielen irgendwie auch nicht ganz so bewusst sind, weil es gibt so ein paar Worte, bei denen man so mittlerweile so eine gesellschaftliche Anerkennung hat, dass man das nicht machen sollte und ob die Leute das achten oder nicht, ist die eine Sache, aber so Worte wie Selbstmord und das ist ja auch, da werden sich wahrscheinlich jetzt einige Leute fragen, hä, aber warum denn? Und soweit ich das weiß, korrigiere mich, falls ich hier falsch liege, ist das Wort Selbstmord nicht ein angebrachtes, weil das spezifisch wegen dem Mordteil da drin, weil das, also natürlich ein Mord eine richtig negative Konnotation hat und das so ein bisschen auch die Schuld bei der Person selber irgendwie sucht und das einfach immer ich beschreibe so eine negative Konnotation immer so gern als so einen bitteren Beigeschmack.
Ja.
Von irgendetwas. Und das ist so, das zieht es auf jeden Fall mit. Und deswegen soll man halt irgendwie andere Worte benutzen wie Suizid oder mir fällt gerade keine ein.
Das ist auch eigentlich der Begriff. Also tatsächlich Punkt. Auch hier zur Aufklärung, der Fachbegriff sollte auch verwendet werden, Suizid, der lustigerweise in Latein nicht, also auch sich selber fällen, sich selber schlagen, sich selber töten bedeutet, aber deutlich weiter gefasst ist. Es soll einfach bedeuten, sich selber einen Schaden zufügen. Denn du hast vollkommen recht, eben der Begriff Selbstmord wird nicht mehr gern benutzt, weil zum einen, wo ein Mord, da ein Mörder. Was du eben gesagt hast, die Schuld, da wird eine Schuldfrage aufgemacht und man hat auch einfach festgestellt, dass die Hinterbliebenen schwerer trauern können, weil sie ja gleichzeitig in diesem Wort über Opfer und Täter gleichzeitig trauern müssen. Und wenn Leute immer wieder kommen und sagen, selbst Mord, dann, also das hindert Leuten daran, einfach jemanden zu betrauern. Also, aber das ist ein guter Beispiel. Oder es gibt ja auch diesen sehr romantischen Begriff des Freitods, der auch sehr kritisch ist. Ich mag ihn lyrisch sehr gerne. Also wenn wir hier über Lyrik oder Prosa Anfang des 20. Jahrhunderts reden, aber genau das, und ich sehe auch deine Reaktion, es hat halt sowas aromantisierendes.
Ja.
Und dieser Begriff gibt ja vermeintlich raus, ich habe aus freien Stücken im vollen Bewusstsein aller meiner Gedankengänge den Tod gewählt. Und ich würde behaupten, bei 100% der Suiziden trifft das vielleicht auf 0,0001% der Suizide zu. Ich will nicht abschrecken, dass es das nicht gibt, dass Menschen auch gute Gründe für einen Suizid haben können, aber das ist sicherlich die geringste Anzahl derer, über die wir hier sprechen. Die meisten können das eben nicht frei entscheiden.
Ja, genau, weil das meistens auf einer Grund von einer Krankheit wie Depressionen, wozu mir auch gleich noch ein perfektes Wort einfällt, ist. Und auch zu dem Thema Selbstmord ist es auch noch so, weil auch voll viele Leute, das habe ich auch so oft schon gehört, jetzt gar nicht mit dem Wort per se, aber dass Leute sagen, dass ein Suizid halt was voll Narzisstisches ist, also was von eingebildet ist, wie erlaubst du dir das zu machen, wenn da noch Leute sind, die dich lieben, weil du fügst ja noch Menschen Leid damit zu und das so eine, finde ich, also diese ganzen Gedankengänge und Sätze schwingen irgendwie in dem Wort Selbstmord halt auch nochmal mit.
Ja.
So dieses, das ist deine Schuld, du nimmst jemanden, eine geliebte Person weg, obwohl das ja, sag ich mal, nicht das ist, worauf der Fokus gelegt werden sollte.
Ja, nee, zum Beispiel, genau. Deswegen, also merkt euch schon mal die erste Take-Home-Message, diesen Begriff nicht mehr benutzen, wir sprechen immer von Suizid.
Ganz genau. Und jetzt zu noch meinem schönen Depressionen-Thema. Ein Wort, das mir dabei halt auch noch einfällt, ist, was auch wie ähnlich wie das Wort Trigger oder ey, das triggert mich voll, super in unsere Alterssprache aufgenommen wurde, ist das Wort, ja, ich bin so depri, ich bin so depressiv. Und das ist das, ich finde das auch immer so, mich nervt das immer, dann laufen da so, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir ist das Hoffer verfehlt, dass so Fünftklässler an mir vorbeigelaufen sind und so waren so, boah, ey, ich bin so depri, wirklich. Und das so gesagt haben, ach, keine Ahnung, ich finde das einfach so, das nimmt so den Wert von Depressionen und wie schlimm und wie gravierend das eigentlich ist, so richtig heraus und macht das zu so einem alltäglichen, I don't know, mir geht's gerade nicht so gut,
ja,
Begriff.
Also ich bin voll bei dir und ein Fünftklässler kann natürlich auch noch gar nicht wissen, was er da sagt, aber wir werden ja mit Sprache großgezogen. Also wir lernen ja erstmal die Sprache unseres nächsten Umfeldes und wissen ja gar nicht, dass es eine andere gibt. Ich sehe da auch manchmal einfach den Punkt, ich verstehe halt, was man damit sagen will. Ich verstehe, dass es vielleicht ein Gefühl gibt, wo wir gar nicht so ein cooles Wort für haben. Also wir haben, ich bin traurig, mir geht's nicht so gut, aber bei Depri schwingt ja auch wieder was mit in dieser Alltagssprache. So wirklich so ein, ach, ich bin wirklich voll Depri, weil das ist jetzt wirklich was, was mich auch beschäftigt und was mich jetzt irgendwie so ganzheitlich auch ein bisschen, ich habe jetzt gar keinen Bock heute ins Training zu gehen. Das ist halt mehr, als wenn jemand sagen will, ich bin halt irgendwie ein bisschen traurig. Und Traurigkeit klingt auch direkt so
nach Schwäche.
Ja, genau, danke. Ich glaube, das ist für viele gerade, und jetzt mache ich ein Fass auf, vielleicht auch für viele männlich sozialisierte.
Oh ja.
So ein Thema, ich kann doch nicht traurig sein. Ich bin Depri. Also Depri bin ich, aber traurig? Nein, traurig ist... Genau, bei traurig schwingt eine Schwäche mit. Bei Depri schwingt irgendwie schon was Cooles, Lyrisches mit. Genau, ist das cool, gerade weil es eben irgendwie völlig zu Recht, wie du sagst, die Gravität von einer Depression nimmt. Ich finde es halt schade, dass wir offensichtlich kein anderes Wort dafür finden. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema, da will jemand was ausdrücken, da will jemand einem Gefühl ein Wort geben und kann halt nur darauf zurückgreifen und sagen, ja, was ist es denn? Ja, Depri.
Ja, ich finde es aber auch irgendwie so schwer, wenn ich irgendwie in solchen Situationen bin und jemand benutzt ein Wort, von dem ich weiß, ne, das solltest du jetzt nicht so ganz machen, wie ich darauf reagieren soll. Ich bin immer so ein bisschen überfordert in so einer Situation. Und es gibt ja also zwei verschiedene Situationen. Einmal das Wort, das irgendwie betrifft mich und mich, kleiner Witz an der Seite, triggert das. Oder es betrifft jemand anderen.
Ja.
Und ich finde beide Situationen schwer, weil wenn es jemand anderen betrifft, der vielleicht, also der halt gerade anwesend ist, dann denke ich mir immer so, ich weiß halt nicht, wie doll ich da jetzt reingrätschen darf, weil ich weiß nicht, ob der Mensch das möchte oder ob die Diskussion, also ob dann, also wie die Person reagiert und ob die andere Person es dann möchte, die betroffen ist. Und wenn es mich selbst betrifft, finde ich das immer super, super schwer, weil ich mich immer sehr alleine in solchen Situationen fühle und mich dann so alleine diesem Kampf zu stellen, jetzt die Diskussion anzufangen, weil es sehr, sehr, sehr oft, wenn man sagt, ey, das Wort, ein bisschen uncool und auch eine Erklärung dazu gibt, reagieren Leute super scheiße trotzdem da drauf und sind so, hey, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen und fangen so an mit dir zu diskutieren und sagen, ältere Leute sagen dann so oft so, ach, die junge Generation, die ist so sensibel und so ein ganzen, die ganze Scheiße und das musste ich mir so oft anhören, wenn ich irgendwie probiert habe, Leute auf so eigentlich so Sprache, auf so verschiedene Wörter anzusprechen. Deswegen finde ich das irgendwie immer voll anstrengend.
Ich glaube, es ist auch super schwierig und ich meine, du hast es ja auch angedeutet, wir reden ja jetzt hier über mentale Gesundheit, aber wir wissen ja, dass es grundsätzlich gerade eine Diskussion in unserer Gesellschaft ist. Ich finde immer, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, mit Respekt miteinander zu sprechen. Und ja, jetzt kommen wir auch wieder über das Wort Respekt diskutieren, aber ich definiere es jetzt mal als dem Gegenüber nicht absichtlich Schaden zu fügen durch meine Wörter. Das ist jetzt mal meine Basic-Definition davon. Wir haben ja auch schon gesagt, man wächst mit Sprache auf, wie so ein kleiner Werkzeugkoffer, wo man seine Karteikärtchen drin hat. Ich habe erstmal nur die Wörter zur Verfügung, die ich entweder durch Familie, Umfeld, Bücher, Fernsehen gelernt habe. Und ich persönlich sage mal, ich kann niemanden Vorwurf machen, der keine anderen Kärtchen zur Verfügung hat. Wenn ich aber jemanden darauf anspreche, und da wissen wir genau das, was du sagst, man kann ja trotzdem sagen, hey, das Wort, was du da gerade benutzt hast, ja, ich weiß, du denkst dir dabei nichts, aber es verletzt mich, könntest du ein anderes benutzen. Und das ist ja dieser entscheidende Punkt. Reagiert die andere Person jetzt, indem sie sagt, man darf ja heute gar nichts mehr sagen? Oder reagiert sie mit, okay, das war mir nicht bewusst, was kann ich denn stattdessen sagen? Weil ich finde natürlich immer auch, den Leuten was zurückzugeben, eine Alternative. Weil ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, weil ja Sprache auch was Identitätsstiftendes ist. Aha, da kommen wir wieder an einen anderen Punkt, aber auch für die sprechende Person, dass man dann was weggenommen bekommt. Ja. Ne? Du darfst jetzt eben nicht mehr, ich bin Depri sagen. Ja toll, da darf ich also nicht mehr über meine Gefühle reden oder was. Nee, lass uns doch eine andere Sprache dafür finden. Oder wir einigen uns halt wirklich darauf, dass das eine Alltagssprache und das andere Fachsprache ist. Oder wir einigen uns darauf, in welchem Kontext. Also mit dir jetzt hier in unserem Podcast rede ich auch anders, als ich jetzt, keine Ahnung, auf einem Vortrag reden würde, wo ich weiß, vor mir sitzen alles nur FachkollegInnen und wir reden jetzt hier über bestimmte Punkte. Da würde ich auch eine andere Sprache benutzen. Nee, da würde ich auch einen anderen Satzbau benutzen. Also Sprache ist ja dynamisch, ne?
Ja. Das ist, weil ich ja natürlich die Fachsprachenkärtchen nicht habe, die du wahrscheinlich dann benutzen würdest oder sowas.
In meinem Alltag benutze ich die auch nicht, weil holla Witzka. Erstens würde ich dann ziemlich steif klingen und zweitens wäre es auch echt ein bisschen anstrengend.
Nee, ich finde, also du hast auch irgendwie einen guten Punkt jetzt angesprochen, wie also Leute reagieren. Das ist also, dass sich voll viele Leute dann auch die Frage stellen, na, wie soll ich denn jetzt so Depressionen oder sowas ansprechen, wenn ich ja nicht mehr weiß, was ich sagen darf und was nicht. Und da finde ich, ist so mein Tipp, dass man natürlich jetzt nicht einfach so, dass du hattest es irgendwann gesagt, so mit der Brechstange die Tür reinrennen sollte, so schon irgendwie drüber nachdenken, was man jetzt sagt, aber auch nicht so nur auf Tippelschrittchen irgendwo rumlaufen. Und halt, ich finde, es kommt mehr darauf an, was du daraus machst, was die andere Person dir sagt. So, keine Ahnung, wenn du jetzt bemerkst, die Person zuckt jedes Mal zusammen, wenn du, ich weiß nicht, Baum sagst, dann kannst du ja vielleicht mal nachfragen, ey, stört dich das Wort? Und wenn die Person dir halt sagt, könntest du Baum nicht mehr sagen, dann halt nicht ein Arschloch sein, ja, zusammengefasst, sondern einfach sich selber reflektieren und sagen, oh, das wusste ich nicht, warum soll ich das nicht mehr sagen oder was für ein anderes Wort gibt es denn stattdessen, was ich sagen soll?
So. Absolut. Da sind wir halt wieder bei Respekt und ich finde es halt immer schon grundsätzlich wichtig. Also grundsätzlich denke ich so, ich finde es besser, über Dinge zu reden, als gar nicht drüber zu reden. Ich finde es besser, mit falschen Worten zu reden, als ohne Worte zu reden. Aber da darf es halt nicht aufhören. Also wir dürfen uns halt auch, also das ist auch ein Appell an mich. Ich musste auch wahnsinnig viel und ich muss immer noch wahnsinnig viel Sprache verlernen. Also auch ich bin ja nur mit diesem Karteiköfferchen groß geworden, was ich habe, was mir durch Umfeld, Fernsehen, ne, Filme, Bücher vermittelt wurde. Und da sind ja wahnsinnig viele sexistische Sachen dabei, wahnsinnig viele rassistische Sachen dabei, wahnsinnig viele ableistische Sachen, also behindertenfeindliche Sachen dabei. Mache ich ständig Fehler? Holy shit, auf jeden Fall mache ich ständig Fehler. Aber ich bemühe mich halt. Und das ist auch, wenn jetzt jemand in meinem Fachbereich mit mir spricht und keine Ahnung, ne, wir hatten es vorhin, jemand kommt zu mir und sagt, oh, die Situation, die war so voll schizo. Die Person meint es nicht böse. Und dann überlege ich auch, erkläre ich jetzt, dass das Wort in dem Moment echt voll falsch angewendet wird, auch inhaltlich und dass es irgendwie respektlos ist. Ist auch mal choose your fights, ne? Wo kann ich irgendwie jetzt Energie reinstecken? Wie wichtig ist es gerade? Wenn ich die Löffel dafür habe, dann kläre ich da auch auf. Und wie du halt sagst, dann bin ich sehr dankbar, wenn mein Gegenüber nicht reagiert mit, du nimmst mir was weg, du bist kacke, sondern okay, war mir so nicht klar. Ich versuche es im Hinterkopf zu behalten. Wir können es ja alle nur versuchen. Ey, wir machen alle ständig Fehler und wir werden immer irgendwo verkacken. Aber versuchen ist so ein Ding.
Ja, ich finde auch das so, also ich finde ich jetzt ein bisschen hart, aber ich finde es lächerlich, wenn Leute sagen, dass man was wegnimmt, wenn man sagt, kannst du bitte das Wort nicht mehr benutzen, weil unsere Sprache ja auch einfach immer wieder neue Wörter kriegt und weil das halt genau die gleichen Menschen sind, die sich darüber beschweren, dass es neue Wörter gibt, die sie nicht kennen und sagen, hey, das gab's aber bei mir noch nicht. In meinem Kopf sind das immer alte Menschen, wo man dann auch nochmal jetzt einen Dreh zurückkriegt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe mit Shakespeare lesen und sowas, weil sich unsere Sprache, was ich auch schon gesagt habe, genau wie wir Menschen vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber so im stetigen Wandel ist und sich immer alles irgendwie verändert. Und ich finde generell nichts in der Welt ist für immer konstant. Das finde ich aber so, das ist so ein bisschen meine Sicht aufs Leben so.
Würde ich mitgehen.
Und deswegen finde ich genau das Gleiche gilt halt für Sprache. Das ist nicht konstant. Konstant ist es konstant im Wandel. Das ist es so. Und deswegen finde ich, dass ich so gegen diesen Wandel, gegen dieses Verändern zu stellen, auch einfach so, ja, lächerlich ist.
Absolut. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch bei dir, müssen wir halt ein bisschen regulieren, weil wir hatten es ja vorhin damit so Begriffen wie, ach, ich bin Depri oder was mich immer ein bisschen triggert, ist eben zum Beispiel triggern. Oder halt auch, wenn irgendwie Leute sagen, oh, ey, die ist voll anstrengend, die ist so voll bipolar oder die ist so voll borderline. Ah. Und das sind halt recht spezifische, auch zum Teil recht gravierende Diagnosen aus der Fachwelt. Und dann denke ich mir so, nee, nur weil die dich jetzt mal angezickt hat oder nur weil der jetzt irgendwie gerade mal dir eine Grenze aufgezeigt hat, die er gestern nicht aufgezeigt hat, ist die Person nicht bipolar. Also dieses Pathologisieren und dieses Dramatisieren einfach nur von Charaktereigenschaften, das ist sowas, was mich persönlich immer sehr auf die Palme bringt, weil ich immer denke, Leute, es muss ja nicht jeder mit jedem klarkommen und es gibt halt Idioten da draußen. Ich bin sicherlich auch für eine Menge Menschen da draußen ein Idiot oder Schlimmeres. Und das ist okay. Ich bin ja nur Herr über meine eigene Ausdruck und mein eigenes Sein. Aber daraus dann immer direkt irgendwie eine Krankheitswertigkeit zu machen. Sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, dieses Othering. So, ja, weil du nicht so bist, wie ich dich gut finde oder wie du für mich leicht verdaulich bist, dann gehörst du zu den anderen. Dann hast du irgendwie einen an der Latte, dann hast du einen Schuss, dann bist du irgendwie geisteskrank. Dann kommen all diese Begriffe wieder hoch, nur um das wegzuschieben. Möglichst weit weg von dir selbst, als ob da irgendwas ansteckend wäre.
Ja, ich finde auch, dass so sehr viele Leute einfach im Generellen mit so voll vielen Fachbegriffen unwissend so um sich werfen. Also wir haben schon zwei, finde ich, gute Beispiele gemacht und zwar die Sachen, die uns triggern und so voll depressiv sein oder die Sachen, die du jetzt als Beispiel genannt hast, so dass Leute einfach so irgendwie Fachwörter nehmen, die sie kennen, aber wahrscheinlich nicht mal ansatzweise richtig und einfach so um sich damit werfen und so sagen, du gehörst nicht zu mir, du musst anders sein.
Und ähnlich wie bei Depri wird es ja benutzt, um eine gewisse Schwere darzustellen. Ne? Also was wir vorhin vielleicht noch gesagt haben, ja schade, dass die Person vielleicht keinen Begriff hat, um zu sagen, hey, das ist jetzt schon ein bisschen mehr als einfach nur so ein bisschen verstimmt, aber natürlich nicht krankheitswertig, ist ja dieses, das ist irgendwie, die ist ja voll borderline. Das soll ja eben gleich auch eine Schwere, das soll ja gleich zeigen, die Person ist mir nicht nur unsympathisch oder die hat sich mir gegenüber irgendwie blöd verhalten, sondern genau, was du gesagt hast, es soll gleich wieder eine Abwatschen, auch für andere direkt so ein Warnsignal. Spiel nicht mit den dreckigen Kindern. So, das ist dieses von früher. Spiel nicht mit den dreckigen Kindern. Und das ist, was mich auch so wahnsinnig aufregt, weil das ja nur aus der eigenen Perspektive. Du musst nicht jeden leiden können. Es gibt eine Menge Idioten da draußen, ein Arschlöcher. Voll feini. Wir sind alle irgendjemand das Arschloch. Aber dann mach doch nicht noch dieses dreckige Kind-Label da drauf. Ja, weil das ist ja was mitschwingt. Das ist ja nicht fachlich neutral gemeint. Es ist ja nicht gemeint im Sinne von, diese Person hat diese und diese Eigenschaften und diese diagnostische Merkmale. Deswegen kategorisiere ich das jetzt mal für euch ein. Weil es geht ja auch keine Sau was an, welche Diagnosen du hast. Sondern es hat halt immer was von Spiel nicht damit zu tun.
Ja, ich finde auch, das ist so darzustellen, dass jemand so in Anführungsstrichen jetzt so abnormal ist. Mhm. Du gehörst nicht in die Norm rein. Du bist anders als ich. Du bist nicht in unserer Gesellschaft gut drin. Und ich finde, an dem Punkt muss man halt auch nochmal sagen, dass dieser normale Mensch, wenn der in jeder Hinsicht, sage ich mal, normal ist, das ist, glaube ich, ungefähr der langweiligste Mensch der Welt.
Ja.
Bin ich ehrlich der Meinung. Also wenn ich jemanden treffe, der jedem sozialen Normen entsprechen würde, ich hätte, glaube ich, sehr wenig Interesse, mich mit diesen Menschen zu befreunden.
Absolut. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Dieser Begriff Normalität ist halt auch, wird im Allgemeinen ganz anders benutzt als im Fachbereich. Also wie du halt sagst, innerhalb der Norm sein ist eine statistische Sache. Gehöre ich zu den 75-80% der Menschen, die dieses und dieses Kriterium erfüllen? So feini. Gehöre ich zu den anderen 20%? Feini. Es ist eine statistische Geschichte. Solange es da nicht um gravierende Sachen geht, keine Ahnung, medizinische Faktoren oder wirklich eben sehr weit außerhalb liegende psychische Faktoren. Ja, mein Gott, es ist halt alles ein Spektrum. Ich weiß, manche können das schon nicht mehr hören, aber ich mache den Hot Take. Menschliche Identität ist in allen Belangen ein Spektrum.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch.
In allen.
Ich kann da gar nichts mehr dazu sagen, außer so deinen Punkt zu unterstreichen. Stellt euch vor, wie ich diesen Punkt unterstreiche.
Schön macht er das.
Gern, ja. Auch schönes Anglizismus, dein Hot Take. Muss ich jetzt noch kurz darauf hinweisen.
Diverse DeutschlehrerInnen drehen sich jetzt wahrscheinlich auf der Couch oder schon im Grabe um.
Naja gut, ich finde, mit deiner Sprache hast du auf jeden Fall, konnte ich das auf jeden Fall trotzdem sehr gut verstehen.
Das freut mich. Das ist ja das Wichtige. Sprache ist ja dafür da, dass wir uns verstehen.
Ja, ganz genau. Egal auf welche Art. Also natürlich hoffentlich im positiven Sinne.
Sollte zumindest immer unser Anspruch sein. Ich sage es immer, Respekt und oder sei halt einfach kein Arschloch. Also man ist es sowieso für irgendwen, aber mach es doch nicht absichtlich.
Ja, genau. Und so abschließend, was ich auch nochmal irgendwie sagen wollte, ist, dass ich auch finde, also es ist auch ein ganz schwieriger Punkt, finde ich, dass wenn man was sagt, das nicht unbedingt darauf ankommt, wie man es gemeint hat, wie es angekommen ist. Und so viele Menschen, wenn man jetzt irgendwie so halt so sagt, keine Ahnung, das hat mich verletzt und ich finde, den Satz auszusprechen, das hat mich verletzt, ist für mich so eine krasse Überwindung, ich kenne das auch nicht. Vor allem, weil bei mir schwingt auch so dieses, dass das Schwäche zeigen mit, wenn man das ausspricht und sagt, ey, das hat mich verletzt, dass du das gesagt hast, dass voll auf die allererste Reaktion ist, ja, aber das war ja nicht so gemeint. Und dass ich in solchen Momenten immer den Menschen so an den Kopf werfen will, ja, ist mir egal, wie du es meinst. Mhm. Es kommt darauf, wie es ankommt. So, wenn du das Messer wirfst, das ist das radikale Beispiel, wenn du ein Messer auf eine Zielscheibe wirfst und halt aus Versehen mein Bein triffst, dann ist es schön, dass du die Zielscheibe treffen würdest, aber ich fände es trotzdem schön, wenn du dich um meine Wunde kümmern könntest.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Punkt, da sind wir wieder dabei, Menschen wollen ja keine Fehler machen. Also unser kleines, süßes, fragiles Ego ist ja das, was wir total beschützen. Das liegt uns allen ja zugrunde. Und wenn dann halt jemand sagt, hey, du hast mich verletzt und ich gehe davon aus, die meisten wollen das nicht absichtlich, dann ist es ja aber gleich so, ja wie, jetzt greifst du mich ja aber an. Und ich glaube, es ist halt wieder dieses Ding, es bricht niemand eine Zacken aus die Krone. Wir machen alle Fehler.
Ja.
Wir werden auch immer Fehler machen. Und nochmal, gerade bei Sprache, auch ich bin echt nicht davor gefeit, unsensibel zu sprechen. Gerade wenn man emotionalisiert ist, dann kommt halt, dann greift man auf die ganz lange gelernten Karten zurück, die ganz tief unten liegen. Einfach vielleicht sich angewöhnen, wenn jemand sagt, hey, das hat mich verletzt, eben nicht sofort diese reflexartige, das wollte ich aber gar nicht. Das glaube ich dir in den meisten Fällen auch, macht aber ändert eben nicht, ne? Wie hast du so schön gesagt, das Messer steckt halt im Fuß. Es ändert nichts daran, dass du dir eigentlich ein Brot schmieren wolltest, aber irgendwie ist zwischen Brot schmieren und meinem Knie was passiert und jetzt haben wir den Salat.
Ja, das Blut, aber ja.
Genau, und dann hilft es mir nicht zu sagen, wenn du sagst, wollen wir mit dem Brot schmieren. Komm her, nimm das Ding aus meinem Knie, mach ein Pflaster drauf und dann können wir wieder versuchen, miteinander zu reden. Ja, wie gesagt, das wird uns allen passieren. Leute, einfach mal kurz das kleine fragile Ego streicheln und sagen, das tut mir leid. Dann kann man vielleicht sagen, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, das war nicht meine Absicht.
Ja, ich finde das auch, also ich finde es natürlich auch, also ich finde beide Seiten schwer, ich finde es schwer da zu sitzen und sagen, das hat mich verletzt, aber ich finde es genauso sehr schwer da zu sitzen und gesagt zu bekommen, du hast mich verletzt. Ich finde, das macht bei mir auch immer so einen, dass ich mich so im ganzen Körper schütteln möchte und so davor wegrennen möchte und ich finde persönlich, ich finde es schlimmer, andere Menschen zu verletzen, als selber verletzt zu werden. Weil das ist so dieses, oh mein Gott, ich habe was gemacht. Und ich finde, dass wenn man Leute auf Sprache hinweist, was ich in meinem Leben oft machen musste, dass es auch, was ich beim Entschuldigen auch immer so ein bisschen eine schwere Sache finde, jetzt vielleicht nicht bei einem Messer, einem Wein natürlich so, aber bei Wörtern, dass Leute dann sich so entschuldigen und so sehr krass so richtig einen so, oh, es tut mir doch so leid, ich wollte dich doch nicht verletzen und oh mein Gott, und es tut mir doch so leid und jetzt fühle ich mich so schlecht. Und das macht mich immer richtig wütend, weil dann geht es, ich wurde verletzt und du lässt es jetzt wieder dich um dich drehen, dass du verletzt bist davon, dass du mich verletzt hast. Das sollte aber jetzt gerade nicht der Punkt sein. Und deswegen finde ich, wenn man gesagt bekommt, ey, das hat mich verletzt, das Wort oder vielleicht auch einfach im Generellen, im ganzen Leben, kann man sagen, ey, das tut mir leid. Was kann ich denn anders machen, damit es nicht wieder passiert? Was kann ich machen, damit es wieder okay ist? Anstatt es so um sich selber drehen zu lassen oder zu sagen, ey, das wollte ich doch gar nicht, weil ja, ich weiß, dass du das Messer nicht auf meinen Bein werfen wolltest. Danke sehr.
Ja, aber das ist eben genau das, was wir meinen. So, ich verstehe absolut, ich verletze auch, also für mich ist es auch viel, viel schlimmer, andere Menschen meistens unbeabsichtigt zu verletzen. Als selber verletzt zu werden, weil ich kann ja meine eigene Wunde abschätzen. Ne, bleiben wir mal in unserem hübschen Bild. Ich sehe das Messer in meinem Fuß stecken oder wo auch immer. Ich spüre den Schmerz, ich sehe, wo es steckt, alles gut, tut weh, aber ich kann es abschätzen. Aber wenn ich jetzt deinen Fuß sehe mit dem Messer, kann ich ja nur antizipieren. Und dann denke ich so, oh mein Gott, er muss leiden und Blut strömt und er muss sich auf dem Boden wälzen und er wird wochenlang nicht laufen können. Das ist meine Schuld. Oh Gott, habe ich Schuld auf mich geladen?
Oh ja.
Natürlich ist das uncool, aber das Messer steckt halt in deinem Fuß, nicht in meinem.
Ja.
So, ja, ich fühle mich damit unwohl, das ist auch ein Punkt, aber das ist gerade nicht deine Verantwortung, mir diese Schuld zu nehmen, sondern wir könnten uns, wie gesagt, erstmal um das Messer in den Fuß kümmern. Und
dann um den Rest.
Genau, und dann kann man vielleicht nachher, wenn man irgendwie zusammen ein Käffchen und einen Kuchen trinkt, während man alles versorgt hat, nochmal darüber reden, wenn das so passt. Ja, aber in dem Moment glaubt doch einfach der anderen Person, sagt, es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, Punkt. Es war nicht meine Absicht, kann man ja gerne nochmal hinterher schieben, aber das Wichtigste ist, tut mir leid, dass ich das getan habe, denn passiert ist es. Und dann kann man ja vielleicht das Angebot annehmen, wenn der andere sagt, hey, benutzt doch bitte das und das Wort, oder?
Ich glaube, das Wichtigste, um was es so geht, ist einfach, naja, darauf zu achten, was deine Worte mit anderen Leuten machen. Und wenn dir jemand sagt, dass du dich nicht unbedingt scheiße verhalten hast, aber dass du ein Wort benutzt hast, was du vielleicht nicht hättest benutzen sollen, was jemanden verletzt hat, einfach darauf eingehen, zuhören, die Person ausreden lassen, versuchen zu verstehen und wenn es gerade angebracht ist, dann halt auch fragen, ey, warum denn und was für ein anderes Wort könnte ich denn benutzen?
Und wirklich auch nochmal das Ding, ihr könnt nichts dafür, wenn ihr nur die Karteikarten an Wörtern habt, die ihr habt. Dafür könnt ihr nichts. Ihr seid mit denen jetzt erstmal in die Welt geschickt worden. Aber wenn euch jemand darauf hinweist, dass die Karteikarte nicht so cool ist und euch eine neue sogar anbietet, nehmt die neue.
Ganz genau. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Also, hören wir uns beim nächsten Mal.
Wir freuen uns auf euch.
Tschüss.
Ciao.